Übrigens noch so eine kleine Reminiszenz. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wir sollen ihn wahrhaft schmecken und sehen. Und am Ende heißt es, jedenfalls ich sage das immer noch, treu und brav, wie ich es gelernt habe, das stärke und bewahre euch im rechten Glauben. Lutherisch. Zum ewigen Leben. Und den rechten Glauben lassen die lieben Kollegen hier und da mal wieder aus, weil sie wissen, aha, so lutherisch bin ich gar nicht oder so streng nicht. Jedenfalls zum Abbruch der Verhandlung kam es gleich im Anschluss daran, und da merkt man wieder, was auch für persönliche Dinge eine Rolle spielen, weil der lutherische Pfarrer Reinhard in Berlin sich weigerte, mit dem Rang nach unter ihm stehenden reformierten Kollegen Gierk vom Joachimsthaler Gymnasium zu disputieren, nachdem zuvor dem Reinhard selbst bedeutet worden war, er solle bedenken, dass er in seinem Gegenüber Stosch, des Kurfürsten ersten Hofprediger und Konsistorialrat, vor sich habe. So menschlich sah es immerhin in den Herzen der Gottesmänner aus. Der Kurfürst ließ nun die Berliner Geistlichen von der Konferenz ausschließen und das Gespräch stand still. Paul Gerhard ist zweifellos bei diesen Verhandlungen, trotz aller seiner wunderschönen, zu Herzen gehenden Lieder, einer der entschiedensten lutherischen Starrköpfe gewesen. Seine schriftlichen Gutachten offenbaren die ganze Unversöhnlichkeit und Herzenshärte dieses protestantischen Pfarrertyps. Aber die Schuld trifft ihn doch wesentlich nur als Glied einer Gesamtheit, nämlich als Frucht der Wittenberger Theologie. So dachten ja alle. Und Paul Gerhard nicht anders. Also man muss auf die Reformatoren selber zurückgreifen und von ihnen wieder auf Paulus und Johannes im Neuen Testament, wenn man die Urheber des Dogmatismus und Ketzerverdammens suchen will. Und dann ist sofort deutlich, dass dieses Übel die Kehrseite einer gewaltigen religiösen Kraft ist. Und das unterschreibe ich. Eigentlich ist diese Art von Kampfesmut die Kehrseite einer großen Leidenschaft. Denn wenn man überhaupt keinen oder bloß einen dünnen, verschwommenen religiösen Besitz hat, ist es sehr billig, tolerant zu sein. Es ist ja sowieso egal. Wo dagegen so ein gewaltiges Feuer lodert wie in Paulus, dem Apostel und dem Dichter Paul Gerhard, da braucht es schon eine Kraft der Menschlichkeit und der Liebe, um solche Exzesse zu verhüten, die nicht jedem gegeben ist. Nur freilich soll dann der Name Jesu nicht dazu angerufen werden, zur Verteidigung einer Sünde, die ihn ja gerade ans Kreuz geschlagen hat. Also eine gewisse Art, wie würde man sagen, von Pharisäertum. Ohne nun wieder den biblischen Pharisäern zu viel Unrecht zu tun, das mögen manche heute auch nicht gerne hören. Aber es gibt so einen rechthaberischen Geist. Und mit dem hatte Jesus zu tun. Aber der ist ein Teil auch von denen, die streitbar sind unter den Zeugen im Neuen Testament. Nun, ich kürze an dieser Stelle die Darstellung der weiteren Berliner Streitigkeiten etwas ab, obwohl die Einzelheiten wirklich sehr spannend sind und sich wie ein Krimi lesen. Das müssen Sie mal nachlesen, weil man traf sich konspirativ in der Wohnung von Paul Gerhard natürlich. Und das kriegte der Kurfürst raus. Und es war also eine Aufregung in der Stadt, das können Sie sich alles gar nicht vorstellen. Nachdem das Religionsgespräch sich hingezogen hatte und ohne Ergebnis blieb, verschärfte der Kurfürst in einem neuen Edikt von 1664 noch einmal den Druck auf die Geistlichen. Sie sollten sich mit ihrer Unterschrift verpflichten, die Edikte einzuhalten, sonst würden sie ihr Amt verlieren. Und diese neue Verordnung traf nun besonders die lutherischen Pfarrer, denen bestimmte Auflagen gemacht wurden. Vor allem sollte die Konkordienformel von 1577, in der ja gewisse Punkte der reformierten Lehre verworfen wurden, künftig als Grundlage des lutherischen Bekenntnisses wegfallen. Und das war nun für die lutherischen Pfarrer eine echte und schwere Gewissensfrage. Die meisten leisteten die Unterschrift aus Angst um ihre Stellung, aber die Berliner leitenden Geistlichen verweigerten die Unterschrift allesamt und wurden sofort ihres Amtes enthoben. Auch Paul Gerhard folgte seinem Gewissen und unterschrieb nicht. Er wurde im Februar 1666 aus seinem Amt entlassen. Freilich nun, die Nachricht von seiner Absetzung löste in der Bürgerschaft Schrecken und Proteste aus. Also das gehört zu dem Krimi, wenn Sie das mal nachlesen, welche Berufsgruppen von den Bäckern und Schlachtern und welchen Handwerkern, alle Schuster, die sind da alle vorstellig geworden, weil sie es unmöglich fanden, ihren geliebten Pfarrer, diesen wunderbaren Liederdichter, da des Amtes enthoben zu sehen, bloß weil er so ein streitbarer, rechthaberischer, lutherischer Theologe war. Der Magistrat der Stadt Berlin und der märkische Adel setzten sich energisch beim Kurfürsten für den beliebten Prediger, Seelsorger und berühmten Liederdichter ein. Nach einem Jahr war Friedrich Wilhelm schließlich zu einem Entgegenkommen bereit. Er wollte Paul Gerhard die Rückkehr ins Amt gestatten, auch ohne Unterschrift, ließ ihn aber wissen, dass er trotzdem die Einhaltung der Edikte erwartete. Darauf konnte Paul Gerhard sich nun aus Gewissensgründen nicht einlassen. Die Konkordienformel war und blieb für ihn ein unverzichtbares Bekenntnis, das ihm seit Schul- und Studienzeiten heilig war und auf das er sich bei der Ordination verpflichtet hatte. Und auf das immer auch alle Pastoren und Pastoren im Lauenburger Land durch Unterschrift in die Lauenburgische Kirchenordnung von 1585 verpflichtet werden. Schweren Herzens verzichtete er auf die Rückkehr in sein Amt. 2,5 Jahre bezog er aber sein Gehalt von der Stadt weiter. Ein weiterer schwerer Schicksalsschlag traf ihn in jener Zeit mit dem Tod seiner Frau, die im März 1668 an einem Lungenleiden starb, wie wir schon von Pastor Menke gehört haben, im Alter von 46 Jahren. Und Paul Gerhard war ja 61. Paul Gerhard blieb allein mit seinem noch nicht 6-jährigen Sohn Paul Friedrich zurück, eben jenen, dem er dann auch das Testament aufsetzte. Im August 1668 wurde seine Stelle an der Nikolaikirche neu besetzt. Und da wusste er, jetzt muss ich mal wegziehen und gehen. Er war ja sozusagen suspendiert, kriegte immer noch Gehalt, aber jetzt wurde sogar vor seinen Augen seine Stelle besetzt. Er musste mit 62 Jahren eine neue Wirkungsstätte außerhalb des Herrschaftsbereichs von Kurfürst Friedrich Wilhelm suchen. Er nahm schließlich einen Ruf an in seine kursächsische Heimat nach Lübben in der Niederlausitz.